Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz.
I was saved by God to make America great again.
Drunter macht er es nicht, Donald Trump, bei seiner Rede zum Amtsantritt als 47. Präsident der Vereinigten Staaten. Ein Mann, der hier vermittelt, Gott hat mich gerettet bei einem Attentatsversuch, um Amerika wieder ganz groß rauszubringen. Zweifelsohne ein historischer Tag, ein historischer Moment, diese Inauguration von Donald Trump in der Kuppelhalle des Kapitol, Punkt 12 Uhr, Washingtoner Zeit, von langer Hand geplant, minutiös durchchoreografiert, dieses Ereignis, mit dem wir hier direkt in diese Fazitausgabe einsteigen. Anne Reit, USA-Korrespondentin in Washington, hat die Feierlichkeiten mitverfolgt. Schauen wir zunächst mal auf diese Antrittsrede. Eine Rede, die stark geprägt war von Begriffen wie Nation, Stolz, Ehre, Souveränität, Sicherheit. So habe ich das wahrgenommen heute, Anne, mit vielen Superlativen auch. Du auch?
Ja, das ist lustig. Das war eines der ersten Stichworte, die ich mir notiert habe. Superlative. Also es ging immer größer, stärker, außergewöhnlicher, alles in die Zukunft projiziert, jetzt da er wieder Präsident ist. Jetzt kommen die vier großartigsten Jahre in der Geschichte der USA. Also viel greatest ever und never before. Und der Gedanke, dass nichts unmöglich ist. Und wer kann das Unmögliche möglich machen? Natürlich der Mann, der herausgefordert wurde wie keiner zuvor, nämlich er selbst. Das war so der Sound der Rede, den ich wahrgenommen habe. Also passt, wenn man will, great again gar nicht mehr, wo es ja noch besser wird als vorher.
Ja, make America great again, das haben wir heute auch wieder oft gehört. Und zwar bis zum Mars. Auch das hat Trump versprochen. Wie will er das machen?
Ja, versprochen hat er ja vieles im Wahlkampf und nach seinem Sieg, wie ein Tag-1-Crescendo war das. Also das passiert alles an Day One. Heute ging es dann ums Machen oder wird es ums Machen gehen im Laufe des Tages. Hier ist es ja noch Nachmittag, durch präsidentielle Dekrete, durch Exekutivverordnung. Das machen viele Präsidenten, aber nicht in der Massivität. Er hat ja, also hier kursieren viele Zahlen von Dutzenden über Dutzende bis zu 200 über zum Beispiel den nationalen Notstand an der Südgrenze. Er hat aber ja auch im Repräsentantenhaus und im Senat die republikanische Mehrheit. Insofern ist schon davon auszugehen, dass da vieles in Bewegung gerät. Er will ja das Land umkrempeln, auch das hat er gesagt. Aber nicht alles ist durch solche Dekrete abzuräumen, nicht alles wird gerichtsfest sein. Und es ist auch Widerstand zu erwarten. Er hat ja wieder in seiner Rede zum Beispiel nach dem Panama-Kanal gegriffen.
Ja, und er hatte relativ erwartbare Botschaften bei dieser heutigen Vereidigung ja auch wieder abgesendet über Migration, über das Ende der Klimaeinigung, Rückkehr zu fossilen Brennstoffen und so weiter, wieder Großmachen der Automobilindustrie. Was würdest du sagen, wie hat sich denn Donald Trump inszeniert?
Ja, er hat sich, würde ich sagen, interessanterweise nicht nur inszeniert, sondern auch in Worte gefasst, wie er gesehen werden will. So als wolle er sicher gehen, dass auch seine Botschaft wirklich ankommt als Held. Wir haben das eben schon gehört, als von Gott mit einer Aufgabe Betrauter, der das Land befreit. Und er möchte wörtlich als jemand gesehen werden, der Frieden stiftet und der die Menschen wieder vereint. Also Unifier, das Wort fiel. Er hat auch betont, wie viele verschiedene Menschen ihn gewählt haben. Männer und Frauen, Alte, Junge. Und explizit bedankt hat er sich bei den Schwarzen und den Hispanics, die ihn dieses Mal ja auch vermehrt unterstützt haben.
Viele von uns werden sich noch erinnern an die Rede vor 8 Jahren, als Trump ein sehr düsteres Bild von Amerika gezeichnet hat. Im Vergleich dazu, wie würdest du die Inauguration von heute einordnen?
Ja, sie war, finde ich, in dem Sinne nicht weniger düster. Er sprach vom Amerika im Niedergang, von einer politisierten Justiz, von korrupter Politik, einer Bevölkerung, der es schlecht geht, von einem furchtbaren Verrat am Volk. Vieles von dem entspricht nicht der Realität eines Landes, mit einer wachsenden Wirtschaft und mit sinkender Kriminalität. Aber er hat dagegen eben das goldene Zeitalter gesetzt, das jetzt beginnt.
From this moment on, America's decline is over.
Ja, Eindrücke.
Und für alle.
Ja, bitteschön.
Und für alle, die Trump nicht unterstützt haben, ist das Bild, das er als Ausblick in dieses goldene Zeitalter zeichnet, natürlich ein düsteres Bild. Also er will alles zurückbauen, er will Klimaschutz zurückdrehen, Programme, die Diversität fördern, einstellen, abschieben. Und dementsprechend waren dann eben auch die Mienen der ehemaligen demokratischen Präsidenten, die ja in der Rotunde im Kapitol saßen, ziemlich versteinert.
Eindrücke und Einschätzungen von der Inauguration Donald Trumps heute in Washington. Dankeschön, Anne Reit. Aus Washington haben wir gerade schon Eindrücke bekommen von der Vereidigung Donald Trumps. An einem solchen Tag kann man einmal mehr fragen, wo weist dieser Präsident denn ideologisch hin? Womit rechnet er ab? Woran knüpft er an? Dieser Donald Trump und diese republikanische Regierung mit Tech-Milliardären wie Elon Musk an seiner Seite. Adrian Daub ist am Telefon, Professor für Literaturwissenschaften an der Stanford University. Guten Abend, Herr Daub.
Guten Abend.
Dieser 20. Januar hat Donald Trump in seiner Rede gesagt, ist jetzt der Jahrestag der Befreiung. Liberation Day, Befreiung von was, Adrian Daub? Was würden Sie sagen?
Na, ich glaube, es handelt sich hier um einen Backlash, nicht, der sich gegen die äußerst, und das muss man betonen, äußerst überschaubaren Fortschritte, die, sag ich mal, Frauen, nicht-weiße und LGBT-Personen in den letzten paar Jahren gesellschaftlich gemacht haben. Nicht? Und er sieht das, und viele, die ihn gewählt haben, sahen das als eine Zumutung an und jetzt wollen jetzt das Rad sozusagen zurückdrehen.
Eine Abrechnung auch mit dem alten Establishment, das ist Donald Trump ja immer wichtig gewesen, dass er da auch nicht dazu gezählt wird. Wenn man von Liberation spricht, von Befreiung, dann kann man ja auch mal nach dem Freiheitsbegriff an sich fragen, dieser neuen Führung, The American Dream, da war Freiheit immer ein ganz wichtiger Begriff. Wie sieht er inzwischen aus?
Ich glaube, es handelt sich um einen Freiheitsbegriff für ganz bestimmte Menschen. Es geht nicht mehr um einen allgemeinen gültigen oder einen universellen Freiheitsbegriff. Es geht um einen Freiheitsbegriff für solche und solche. Nicht? Also es wird unterschieden zwischen echten Amerikanern und falschen. Und es ist sozusagen, gehört zur Freiheit der echten Amerikaner dazu, sich sozusagen von den Falschen, von den Unechten nicht mehr für sich hertreiben lassen zu müssen.
Mhm. So, und wer gehört zu denen, die profitieren?
Naja, ich denke, jeder, der mehr Geld als der Durchschnitt in der Tasche hat, dürfte sich auf die nächsten 4 Jahre freuen. Ich nehme an, dass viele, die, sag ich mal, in den Wirtschaftseliten sitzen und nicht, sag ich mal, in denen der Regierung oder Administration oder den Universitäten, dürften sich auch drauf freuen. Also es handelt sich halt dennoch um einen Coup einer Elite. Nur es ist eben, das stimmt, nicht die Elite, die normalerweise in Washington den Ton angibt.
Mhm. Sie haben sich, Adrian Daub, ja auch eingehend mit dem Silicon Valley, mit der Tech-Branche beschäftigt, die nun ja auch die Nähe zu Trump sucht und findet, beziehungsweise man muss sagen, in der ersten Amtszeit war das ja auch schon so mit Peter Thiel. Jetzt Elon Musk als Berater, Mark Zuckerberg wanzt sich ebenfalls ran. Der forderte kürzlich ja mehr Aggressivität, mehr männliche Energie in Firmen. Ja, was macht dieses Bündnis zur Tech-Branche so speziell? Man spricht ja auch von Proligarchie. Also wer findet da zusammen?
Na, einerseits handelt es sich sicher auch um ein gewisses Maß Opportunismus. Nicht? Andererseits handelt es sich auch einfach um Dankbarkeit. Diese Riege der Supermilliardäre, die da heute bei Trump vorstellig wurden, verdanken Trump und seinen Steuersenkungen aus der ersten Amtszeit einen guten Teil ihres Vermögens. Aber es ist nicht nur ein Zweckbündnis. Ne? Gerade Elon Musk und Mark Zuckerberg meinen es durchaus ernst mit, wie Sie sagen, mit diesen Visionen von Männlichkeit. Und auf die war Trumps Wahlkampf zugeschnitten. Es war ein auf Männlichkeit zentrierter Wahlkampf und seine Strategen nahmen sozusagen an, dass sie einen Schulterschluss über beträchtliche ethnische und wirtschaftliche Gräben hinweg möglich machen würden, wenn sie nur genug auf Männlichkeit schielen. Und sie haben damit recht genug behalten, um eben die Wahl zu gewinnen.
Ne? Mhm. Aber es ist ja noch gar nicht so lange her, dass die Tech-Unternehmer die coolen, die wirklich innovativen und die erfolgreichen waren. Also ist das ein längerer Veränderungsprozess oder doch ein recht schneller Schwenk hin zum, man kann ja sagen, Autoritarismus?
Es ist, nein, besonders überraschend ist er nicht. Ich glaube, dass der Libertarismus, also der Radikalliberalismus Silicon Valleys, immer anschlussfähig war für Autoritarismus. Es war immer auch eine Art Sozialdarwinismus mit dabei, der sozusagen sagte, die oben stehen, die haben das auch verdient. Und die sozusagen, die dienen müssen, das ist auch natürlich, dass die dienen. Aber ich denke, es hat natürlich schon in den letzten paar Jahren einen Umschwung stattgefunden, wie viele von denen das auch offen zugeben. Aber ich würde eher sagen, dass die Momente, in denen sich Zuckerberg, man muss sagen, auch ebenfalls nicht besonders überzeugend als Gegenpol zu Leuten wie Trump positioniert hat, eher ihm, sag ich mal, wesensfern waren, als was er jetzt macht. Ich meine, dass Milliardäre an Trump etwas gefällt, ist ja nicht überraschend. Und wie gesagt, auch der Männlichkeitsfimmel Silicon Valley, das sind alles Unternehmen, die stark von Männern dominiert sind und die mit Weiblichkeit immer ein Problem hatten, dass die an einem Macho-Präsidenten wie Trump eher gefallen finden als an Joe Biden und Kamala Harris, liegt auch auf der Hand.
Mhm. Tja, was würden Sie sagen, Herr Daub, was kommt da die nächsten Jahre auf die amerikanische Bevölkerung zu?
Das ist schwer zu sagen. Also ist die Frage, ob ihm irgendjemand noch Einhalt gebieten wird. Ich nehme an, es werden sehr, sehr düstere Zeiten werden. Ich denke, man hört schon, also für Transpersonen, LGBT-Personen wird das heute anfangen. Für Migranten wird das sehr bald anfangen. Und dann stellt sich eben die Frage, Trump tritt einerseits an mit einem stark autoritären Anspruch und andererseits mit dem Anspruch, die Regierung stark kürzen und verkleinern zu wollen. Das soll ja gerade Elon Musk für ihn übernehmen und der soeben gerade gegangene Vivek Ramaswamy. Und die Frage ist, wie sich diese zwei Sachen vertragen. Es ist schwer, Autoritarismus zu machen, wenn man keine Polizei hat, die man losschicken kann. Und ich denke, die einzige Hoffnung, die den USA bleibt, ist, dass sozusagen der Kürzungs- und Sparfimmel, was die Regierung angeht, dem Autoritarismus sozusagen automatisch einen Einhalt gebietet.
Der Literaturwissenschaftler Adrian Daub über Autoritarismus und die neuen Machtverhältnisse in den USA. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch, Herr Daub.
Vielen Dank, Frau Schwarz.
Gestern haben wir es hier bei Fazit kurz vermeldet. Ein iranisches Gericht hat den Rapper Amir Tatarlu zum Tode verurteilt wegen Blasphemie. Noch kann Berufung eingelegt werden. Das Urteil ist wohl noch nicht endgültig. Aber es lohnt doch einen genaueren Blick, auch weil es sich bei Tatarlu um einen, kann man sagen, Pionier des iranischen Raps handelt, der eine Zeit lang vom Regime dort geradezu hofiert wurde, 2018 aber seinen Wohnsitz nach Istanbul verlegte und 2023 dann an den Iran ausgeliefert wurde. Susan Zare ist deutsch-iranische Journalistin. Was bedeutet denn nun dieses Todesurteil für Tatarlu?
Ja, es ist in der Tat ein komplexer Fall, muss man sagen. Und das auch, wie so oft, wenn man von iranischen Staatsmedien Informationen bekommt. Denn da gilt es leider oft sehr genau zu überprüfen. Und das ist nicht immer einfach. Hier wurde konkret ja berichtet, dass das iranische Strafgericht Tatarlu wegen Blasphemie zum Tode verurteilt hat. Das Urteil ist aber faktisch noch nicht rechtskräftig und kann beim obersten Gerichtshof angefochten werden. Und es gab auch Meldungen, dass das endgültige Urteil noch gar nicht eingegangen sei oder Tatarlu von einem sogenannten Gnadenakt profitiert habe, was ihm eine mögliche Strafe vielleicht doch ersparen könnte. Fakt ist, es ist noch gar nicht so klar, wie es dann tatsächlich weitergehen wird für ihn.
Also ein Fall, der noch einige Fragen aufwirft. Die iranische Aktivistenszene blickt ja eher mit Argwohn auf ihn, auf Tatarlu. Warum? Weil er sich nicht eindeutig positioniert?
Ja, ich würde sagen, mehr als das. Er ist eine umstrittene Figur. Er wurde lange geradezu hofiert von dem iranischen Regime, kann man sagen. Die Regierung sah in ihm eine Möglichkeit, vielleicht junge Iranerinnen und Iraner zu erreichen. Zum Beispiel 2017 traf Tatarlu, der Rapper, sogar den späteren Staatschef Ebrahim Raisi, der damals Kandidat für die Präsidentschaftswahl war und der dann im Mai 2024 aber bei einem Hubschrauberabsturz starb. Und es gibt schon seit Jahren schwerwiegende MeToo-Vorwürfe dafür beispielsweise auch gegen den Rapper Tatalu. 2022, noch ein Beispiel, beschimpfte und beleidigte er ganz öffentlich Gina Massa Amini posthum massiv. Also es gibt wirklich verschiedene Vorwürfe aus unterschiedlichen Seiten. Und deswegen stehen viele Aktivistinnen und Aktivisten, die sich für Menschenrechte und gegen das Regime einsetzen, die stehen nicht hinter ihm, selbst wenn sie sich grundsätzlich natürlich gegen jedes Todesurteil aussprechen würden. Sie sehen aber seine Vergangenheit als problematisch und möchten nicht für jemanden sich stark machen, der so eng auch mit dem Regime verbunden war.
Also, ich halte noch mal fest, er hat oder er hatte enge Verbindungen zum Regime, aber anscheinend nicht so eng, nicht eng genug, um ein solches Urteil zu verhindern.
Ja, es ist sicher komplex, seine Figur, und auch schwierig, kurz zusammenzufassen. Er ist nicht erst seit gestern in Haft, muss man sagen. Und dementsprechend ist es eine Figur, bei dem das Regime wohl auch nicht das bekommen hat, was es sich erhofft hat, nämlich, dass es damit junge Menschen erreicht. Aber, und das möchte ich vielleicht auch nochmal betonen, es gibt andere Namen, bei denen wir etwas einfacher und klarer aussprechen können, wie ihre Situation ist. Wenn wir jetzt so in die letzten Tage alleine blicken, da gab es ja, wenn man über Menschen in Haft im Iran spricht, erstmal eine sehr gute Nachricht, die wir gehört haben. Anfang letzter Woche ist ja die deutsch-iranische Kölnerin Architektin Nahid Taravi nach 4 Jahren Geiselhaft in Iran freigekommen. Und genau sie war es auch, die schon direkt am Flughafen, als sie in Deutschland ankam, gemeinsam mit ihrer Tochter ein Schild hochgehalten hat für 2 weitere Fälle. Da geht es um 2 junge Frauen, die gerade in akuter Gefahr sind im Iran. Da geht es um 2 kurdische Frauen und Menschenrechtsaktivistinnen, Pakshan Azizi und Veri Demoradi, die beide zum Tode verurteilt wurden. Und gerade bei dem Fall von Pakshan, von dieser jungen Frau, der ist besonders gravierend, weil ihr Urteil bereits den Scharfrichtern tatsächlich übermittelt wurde. Und da ist der nächste Schritt dann nur noch die Hinrichtung. Das heißt, sie könnte jederzeit ermordet werden. Und das sind Namen, die vielleicht nicht so bekannt sind, aber bei denen man wirklich klar aussprechen muss, wie ihre Situation ist.
Wo steht denn die Bewegung im Iran derzeit? Die Aufmerksamkeit hier ist nach den Protesten ja schon zurückgegangen.
Ja, der Protest, das kann man dennoch sagen, der geht weiter. Viele Politologinnen, Politologen sagen auch, es ist ein revolutionärer Prozess, der in Wellen kommt, der nicht zu stoppen ist, weil eben Protest und auch ziviler Ungehorsam immer wieder weitergeht und das aber eben in ganz verschiedenen Facetten. Man muss sich vorstellen, Protest auf den Straßen ist auch etwas, was mit vielen Repressionen verfolgt wird. Aber es gibt immer wieder Menschen, die digitalen Protest ausführen, die streiken, beschriftete Wände, beschriftete Geldscheine, sogar Rufe von Dächern, und das trotz der Repressionen und auch der Angst. Also um sich mal das in Zahlen vorzustellen, alleine nach Angaben der Vereinten Nationen wurden im Iran im letzten Jahr mindestens 901 Menschen hingerichtet, darunter viele Protestierende und Oppositionelle. Und es ist auch wichtig, dass wir eben weiter berichten hier und darüber informieren. Wir dürfen eben diese Situation auch der unbekannteren Opfer der Islamischen Republik Iran nicht aus den Augen verlieren. Und zum Schluss vielleicht noch, es gilt auch weiter ganz große Sorgsamkeit vor Falschinformationen, denn iranische Staatsmedien, die vor allen Dingen auch jetzt gerade in großer Sorge auch sind, ob der politischen Veränderung, die wir gerade so erleben, die versuchen natürlich alles auch, um Falschinformationen in die Welt zu schicken. Und da ist es wichtig, kritisch zu hinterfragen, einzuordnen und im Zweifel auch mit Expertinnen und Experten das Ganze nochmal einordnen zu lassen.
Susanne Sari über Todesurteile im Iran. Zuletzt wurde der iranische Rapper Tatalu verurteilt, ist aber noch eine Berufung möglich. Vielen Dank für diese Informationen.
Vielen Dank.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Heute von und mit Bettina Ritter.
Die Direktorin des Moskauer Puschkin-Museums, Jelisaweta Lichatschowa, ist nach Kritik an der russischen Museumspolitik nach knapp 2 Jahren aus dem Amt entlassen worden. Lichatschowa hatte die Schließung des Moskauer Gulag-Museums Ende vorigen Jahres als Dummheit bezeichnet, die an ein Verbrechen grenze. Auch die Übergabe alter Ikonen aus Museen an die orthodoxe Kirche kritisierte sie, weil die Kirche nicht imstande sei, die zerbrechlichen Kunstwerke zu schützen. Ihre Nachfolgerin wird Olga Galaktionova, die seit 2021 das staatliche Ausstellungs- und Museumszentrum leitet. Die Dokumentarfilmerin hatte zuletzt große Ausstellungen mit staatstragender sowjetischer Kunst in Moskau und St. Petersburg organisiert. Rund anderthalb Jahre nach seinem Tod sind die sterblichen Überreste des Schriftstellers Milan Kundera aus Paris in seine tschechische Geburtsstadt Brünn zurückgekehrt. Der französische Verleger Antoine Gallimard übergab am vergangenen Freitag die Urne an die Brünner Oberbürgermeisterin. Für Brünn sei das eine große Ehre und eine Verpflichtung, sagte die Politikerin. Neben ihrem Mann findet auch Kunderas im September gestorbene Witwe ihre letzte Ruhestätte in der Stadt. Das Ehepaar werde einen Ehrenplatz auf dem Brünner Zentralfriedhof erhalten. Bis dieser Ort hergerichtet sei, würden die Urnen sicher in der Mährischen Landesbibliothek aufbewahrt. Noch zu Lebzeiten hatte Milan Kundera der Kultureinrichtung seine umfangreiche persönliche Bibliothek überlassen. Kundera starb am 11. Juli 2023 nach langer Krankheit im Alter von 94 Jahren in Paris. Die Moderatorinnen Hazel Brugger, Michelle Hunziger und Sandra Studer werden den Eurovision Song Contest in Basel moderieren. Das gab der Schweizer Rundfunksender SRF bekannt. Das Trio wird am 17. Mai gemeinsam durch das ESC-Finale in der Basler St. Jakobshalle führen. Studer und die in Deutschland lebende Brugger werden zudem noch je ein Halbfinale moderieren. Der Eurovision Song Contest ist mit 160 Millionen Zuschauern der weltgrößte Musikwettbewerb. Das 1987 in Ost-Berlin eröffnete Zeiss Großplanetarium steht künftig unter Denkmalschutz. Seine charakteristische Kuppel sei ein technisches Meisterwerk und präge das Gebäude und den Park rund um das Planetarium, erklärte der Direktor des Landesdenkmalamtes Christoph Rauhut. Das Planetarium wurde zur 750-Jahr-Feier Berlins als eines der letzten Repräsentationsgebäude der DDR eröffnet.
Derzeit ist häufig die Rede von der Krise in der deutschen Filmbranche. Die Filmförderung wurde gerade reformiert. Zu wenig, meinen viele. Die Produktionen gehen zurück und da wird es gerade für die Neuen, den Nachwuchs, ja auch schwieriger, sichtbar zu werden. Ein ganz wichtiger Termin ist das Max-Ophüls-Festival in Saarbrücken. Heute Abend wurde es zum 46. Mal eröffnet. Ein Festival explizit für den deutschsprachigen Nachwuchsfilm. Und endlich erreicht es mit 151 Filmen und 225 Vorstellungen wieder das Level der Vorpandemiezeit. Wir schalten live zur Festivalleiterin Svenja Böttger. Guten Abend, Frau Böttger.
Guten Abend.
Der offizielle Teil ist zu Ende dieses Eröffnungsabends. Svenja Böttger, eröffnet haben Sie das Festival mit dem Film Mucksmäuschen still. Den gab es ja 2004 schon mal, wurde damals prämiert als Version 1, auf die jetzt Version 2 des Films folgt, 21 Jahre später vom selben Filmemacher. Damit ja eigentlich kein Nachwuchsfilm mehr, oder doch?
Nee, tatsächlich, beziehungsweise es ist sein Nachwuchsfilm auf jeden Fall. Jan-Henrik Stahlberg hat selbst auch Regie geführt und Drehbuch geschrieben. Aber bei der Eröffnung achten wir tatsächlich darauf, Personen und Filmprojekte zu highlighten, die uns wichtig sind, die aber aus formalen Gründen eben nicht mehr bei uns im Wettbewerb laufen können. Denn sonst würde der Film ja auch lieber in unseren Spielfilmwettbewerb gehören. Deswegen entscheiden wir uns bewusst für Filme, die uns wichtig sind, die eine wichtige Message haben, die auch mit uns verbunden sind. Sie haben es gerade schon angesprochen, vor 21 Jahren lief Teil 1. Dieser hat bei uns 4 Preise abgeräumt beim Max Ophüls in Saarbrücken. Und deswegen hatten wir die Ehre und haben uns gefreut, dass es geklappt hat, dass wir jetzt den zweiten Teil auch mit zeigen durften.
Mhm. Sie sind ja vermutlich schon am Feiern, Frau Böttger. Worauf freuen Sie sich denn in den kommenden Tagen?
Wir freuen uns vor allem, dass es jetzt losgeht, dass heute der Startschuss gefallen ist für die wirklich tolle Woche. Sie haben es gerade schon erwähnt, wie viele Filme wir zeigen, wie viele Filmemacher wir zeigen dürfen, die das erste Mal die Bühne betreten. Und wir freuen uns auf den Austausch mit dem Publikum. Wir freuen uns auf volle Kinosäle. Wir freuen uns vor allem darüber, eben über Filmkunst sprechen zu dürfen und in den Dialog miteinander zu kommen.
Gibt es denn Themen, die den Filmnachwuchs momentan besonders umtreiben?
Tatsächlich ja, auf jeden Fall. Also es gibt natürlich viel auch im politischen Bereich, auch im gesellschaftspolitischen Bereich. Die Klimakrise spielt eine große Rolle. In diesem Jahr haben wir interessanterweise einen Schwerpunkt auch zu den Themen Trauer, Tod, Verlust. aber auch zum Thema Männlichkeitsbilder, aber auch zum Thema Female Empowerment. Also wer darf ich sein? Wer bin ich? Wie möchte ich leben? Es gibt ein paar echt tolle auch Entwürfe, was Familie alles bedeuten darf und wie wir miteinander leben wollen. Das ist wirklich eine bunte Mischung und von den Schwerpunkten ist es für uns auch immer total spannend zu sehen, wenn wir die ganzen Einsichtungen gesichtet haben und ausgewählt haben, mit welchen thematischen Schwerpunkten der aktuelle Jahrgang dann aufwartet und uns zeigt, was sie gerade bewegt, wie sie es erzählen möchten, mit welcher Handschrift und mit welcher Form auch.
Und somit ist natürlich dieses Festival auch ein Abbild gesellschaftlicher Strömungen.
Absolut, absolut. Also es wird sehr politisch, es wird aber auch sehr sozialpolitisch. Es geht viel auch zum Beispiel auch ums Thema Armut oder auch um Altersarmut. Es ist wirklich ein sehr guter Querschnitt auch durch das, was eben bei uns in Deutschland passiert, in Europa, aber auch in der Welt und was eben auch die Generation, die jetzt kommt, die Geschichten erzählen möchte, eben auch wirklich bewegt und womit sie sich auch beschäftigen möchten und dies eben filmisch verarbeiten.
Sie haben eben schon gesagt, es gibt auch große Namen bei diesem Festival, die zugegen sind. Dazu gehört sicher auch der Ehrengast in diesem Jahr, Christian Petzold. Warum ist die Wahl auf ihn gefallen?
Wir freuen uns total, dass Christian Petzold kommt. Petzold hat tatsächlich auch seine ersten Schritte beim Max Ophüls gemacht und war mit den ersten Filmen dort. Und wir finden auch einfach, dass er einer der großen Regisseure ist, der sich sehr viel auch für den Filmnachwuchs interessiert, der auch unterrichtet beispielsweise. Und deswegen ist die Wahl auf ihn gefallen, dass wir gesagt haben, wir möchten ihn zeigen, wir möchten sein Werk nochmal hier auch den jungen Talenten vorstellen und vor allem sie in den Dialog bringen. Also es gibt ein großes Publikumsgespräch, aber es gibt eben auch eine Masterclass, die er hält und er uns auch nochmal zeigen kann und berichten kann, seine Anfänge beim Max Ophüls waren und was bis dahin alles passiert ist.
Es ist Ihre 9. Ausgabe als Festivalleiterin. Frau Böttger, spüren Sie denn diesen von mir erwähnten krisenhaften Zustand des deutschsprachigen Films? Oder ist es auch viel Gerede?
Nee, tatsächlich ist das etwas, was wir deutlich spüren, gerade auch in der Pandemie natürlich, aber jetzt eben auch die große Frage, wie geht es eben weiter gemeinsam? Und wir ja auch die Zitterpartie, kommt das neue Filmfördergesetz, kommt es nicht, alle live erlebt haben und wir uns als Max Ophüls Festival ja auch seit Jahren eben dafür einsetzen, dass es beispielsweise eine bundesweite Talentförderung gibt, die mit dem neu geschlossenen FFG jetzt auch kommen wird, was uns sehr freut und das merkt man total. Also auch die Unsicherheit, die Möglichkeiten, wie viel Nachwuchsdebütfilme sehen wir denn im Kino, wie sieht die Auswertung aus, die Sichtbarkeit, wie können die auch an Schulen beispielsweise eben auch zum Einsatz kommen und wie können wir eben die Filmkunst da nutzen, das merken wir total. Und da sind wir auch ein wichtiger Teil und wollen es auch gerne sein, der eben versucht, Möglichmacherinnen zu sein, zu sagen, wir bieten nicht nur die Bühne im Januar in Saarbrücken, sondern wir versuchen auch wirklich übers Jahr zu helfen, wo wir können und dafür zu kämpfen, dass eben das Kino in Deutschland und im deutschsprachigen Raum auf jeden Fall eins ist, das innovativ ist und damit braucht es die Filmtalente.
Sprechen wir zum Schluss noch kurz über Geld. Sie haben ein größeres Programm dieses Jahr bei, wenn ich richtig informiert bin, gleicher Finanzierung. Wie machen Sie das?
Tatsächlich sind wir jetzt zurückgekommen auf den Umfang, den wir mal vor der Pandemie hatten. Wir hatten in den letzten Jahren extreme Mehrkostensteigerungen, die wir gemeinsam mit unseren Förderern und unseren Partnern, aber eben auch unserer Stadt und auch dem Land ausgleichen konnten. Tatsächlich ist das immer eine Gratwanderung, eben auch zu gucken, wie kriegen wir das resilient gebaut, dass die Kulturfinanzierung funktioniert und dass wir eben auch vor allem an der Qualität, nämlich an den Filmen, nicht sparen müssen.
Ja, aber nochmal die Nachfrage. Sie haben jetzt schon mehr gestemmt mit demselben Geld, mit derselben Summe.
Wir haben schon eine leichte Steigerung des Budgets. Das ist halt in den Zirka-Zahlen, die wir angeben, tatsächlich so nicht. Aber Fakt ist schon, dass wir bewusst in den letzten Jahren versucht haben, zu sparen, zu gucken, wie wir das Festival eben so stemmen können. Es ist eine leichte Steigerung da, die sich aber in den Zahlen nicht deutlich machen. Und wir müssen vor allem auch gucken, was wir noch nicht wissen, ist, wie es auch im nächsten Jahr weitergehen kann. Können wir den Umfang halten oder steigen die Kosten weiter? Wird es schwieriger für uns, die Finanzierung zu schließen? Müssen wir tatsächlich überlegen, ob wir an den Sonderreihen und an den Nebenreihen nochmal sparen? Aber überdenken wir dann im nächsten Jahr nach, wenn es im März, April heißt, die nächste Ausgabe zu organisieren.
Jetzt erstmal diese Svenja Böttger, Leiterin des Max-Ophüls-Festivals an diesem Eröffnungsabend. Danke Ihnen und Frau Böttger, eine gute, erfolgreiche Festivalwoche wünsche ich.
Merci, vielen lieben Dank.
Vor 83 Jahren wurde im Haus am Wannsee die Deportation der europäischen Juden in die Vernichtungslager beschlossen. Am 20. Januar 1942 und zum 80. Mal jähren sich 2025 das Kriegsende und die Befreiung. Und was passierte dann? Eine Veranstaltung am historischen Ort, nämlich im Haus der Wannsee-Konferenz, hat sich explizit den Widersprüchen und Brüchen der Aufarbeitung in Deutschland gewidmet. Sebastian Engelbrecht war für uns dort und hörte den PodiumsteilnehmerInnen zu. Unter ihnen der Politiker Klaus Lederer und der Historiker Ingo Sascha Kowalczuk.
Der israelische Historiker Gideon Reuveni, der an der Universität Sussex in Großbritannien lehrt, blickt auf das erste Kapitel in dieser Aufarbeitungsgeschichte, das Luxemburger Abkommen. Am 10. September 1952 einigten sich Vertreter Israels, der Bundesrepublik und der Jewish Claims Conference auf das, was man in Deutschland fortan jahrzehntelang Wiedergutmachung nannte. 3,5 Milliarden D-Mark, Exportgüter und Dienstleistungen an Überlebende der Shoah und den jüdischen Staat. Reuveni würdigt das Abkommen als beispielhaft.
Diese Idee von Menschenrechten, die Vergangenheit irgendwie anzuerkennen, die Tatsache, dass die drei Aktoren und vor allem also die beide Seiten, die jüdische, konnten zusammen miteinander reden und einen Dialog anfangen und auch eigentlich an Basis, an Grund haben, zu anerkennen, was hat passiert.
7 Jahre nach dem Holocaust schon einigten sich Deutschland, Israel und die Vertreter der überlebenden Juden. Reuveni sieht hier mehr ein Gelingen als einen Bruch, auch wenn sich der Begriff Wiedergutmachung im Laufe der Zeit als verfehlt herausstellte. Auch Sarin Ashrafi, Historikerin an der Universität Leipzig, entdeckt eher Wahres und Gutes am Vertrag von Luxemburg. Der damalige Bundeskanzler Adenauer habe den Vertrag gewollt.
Gar nicht so sehr aus eben dieser Schlussstrichmentalität, sondern auch tatsächlich aus so moralischen Anspruch heraus. Also wenn man sich beispielsweise Konrad Adenauers Hintergrund anschaut, seinen katholischen Hintergrund.
Ashrafi hat allerdings auch einen der tiefen Brüche in der Aufarbeitungsgeschichte offengelegt. Sie hat über den Auftritt des ersten israelischen Botschafters in Deutschland, Asher ben Natan, an der Universität von Frankfurt am Main am 9. Juni 1969 geforscht. Linke Studenten übertönten ben Natans Vortrag mit Sprechchören, schnitten das Mikrofonkabel durch und hielten ihm pro-palästinensische Transparente entgegen. Sarin Ashrafi erinnert an den Antisemitismusvorwurf gegen die Studenten.
Und zwar ist es ein Hinweis von dem Frankfurter Sozialphilosophen Theodor W. Adorno, der in einem Freund in den USA schreibt, nach dieser Störung Ben Natan, wie er mit Erschrecken feststellen musste, welch manische Züge diese Protest, diese Störung hatte. Ja? Ich habe in die manisch erstarrten Augen dieser Studenten geschaut, sagt er.
Nicht alles passt in eine Veranstaltung zum Thema. Etwa die Fernsehserie Holocaust, Daniel Jona Goldhagens Buch über Hitlers willige Vollstrecker, die Walser-Bubis-Debatte. Aber dies. Seit 2013 diskreditiert eine neue Partei, die AfD, auf der politischen Bühne Jahrzehnte der Geschichtsaufarbeitung, wie der Historiker Volker Weiß beobachtet hat.
Es wird immer wieder betont, dass es darum geht, diese, wie nannte es der angeblich gemäßigte Meuthen, der nie gemäßigt war, linksgrün versiffte Bundesrepublik, 68er Republik, das zu revidieren. Und das hat immer einen geschichtspolitischen Kern. Also selbst wenn sie nicht darüber reden, steht immer die Niederlage dahinter. Und das ist eigentlich eine Doppelkehre, die gemacht werden soll. 68 soll revidiert werden und über die Revision von 68 auch das Ergebnis von 45 revidiert werden.
Und nun, seit dem Überfall der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023, droht der große Bruch in der Aufarbeitung der Shoah auch von links. Der Jurist und inzwischen aus der Linken ausgetretene ehemalige Berliner Kultursenator Klaus Lederer macht dafür einen dogmatisierten Queer-Feminismus und Postkolonialismus verantwortlich.
Nach dem 7. Oktober habe ich persönlich es als moralische Bankrotterklärung empfunden, dass Menschen, die Solidarität, Emanzipation aller, Gleichberechtigung, Gleichheit als Anspruch verfechten und Freiheit für alle als Anspruch verfechten, diese Solidarität für einen Teil der Gesellschaft aufkündigen, nämlich für den jüdischen Teil.
Klar ist, Deutschland muss den Titel als Aufarbeitungsweltmeister, den nie jemand dieser Republik verliehen hat, wieder abgeben. Zu groß sind die Widersprüche, zu tief die Brüche.
Sebastian Engelbrecht über die Herausforderungen im Umgang mit der Shoah, auch heute noch 83 Jahre nach der Wannsee-Konferenz. Sie hören Fazit, die Kultur vom Tage. Wir blicken an dieser Stelle in die Feuilletons von morgen Dienstag, den 21. Januar, und zwar zusammen mit Florian Werner.
Zum Glück fand die Amtseinführung eines Herrn mit hässlicher Krawatte, hässlichen Ansichten und einem Faible für den Superlativ nach Feuilleton-Redaktionsschluss der meisten Zeitungen statt. Wir gönnen uns daher eine kurze Atempause und reisen schnell von Washington nach New York, wo derzeit die wunderbarste Ausstellung des Jahrzehnts zu sehen ist, wie Hannes Stein in der Welt berichtet. Sie heißt Imaginary Books und handelt natürlich von imaginären Büchern. Drei Kategorien lassen sich dabei unterscheiden, schreibt Stein. Erstens Bücher, die quasi pur der Fantasie von Schriftstellern entsprungen sind. Zweitens Bücher, die angefangen, aber nie fertig geschrieben wurden. Drittens Bücher, die leider unwiederbringlich verloren sind. Dennoch sind etliche dieser Werke nun zu besichtigen. Ein privater Ausstellungsmacher hat sie mithilfe von Buchbindern, Kalligraphen und Druckern zum Leben erweckt. Lesen kann man sie freilich nicht, aber immerhin betrachten und betrauern, dass es sie nur im Museum gibt. Stein schreibt: Bei gewissen fiktiven Werken wischt sich der Besucher verstohlen Tränen aus den Augenwinkeln, weil so herzlich zu wünschen wäre, der Autor hätte sie der Nachwelt nicht vorenthalten. Etwa Shakespeare in Babysprache, ein Buch, das Raymond Chandler einst zu verfassen drohte, oder Skorpion und Felix, ein komischer Roman aus der Feder des 19-jährigen Karl Marx, den jener leider verbrannte, um stattdessen seinen berühmten Langweiler Das Kapital auf den Markt zu werfen. Tatsächlich erschienen ist hingegen ein neuer Text von Peter Handke, Schnee von gestern, Schnee von morgen. Ob dieses Stück für die Bühne jemals einen Regisseur findet, fragt Gerrit Bartel skeptisch im Tagesspiegel. Vielleicht schon, schließlich ist Peter Handke Literaturnobelpreisträger. Aber, so Bartels weiter, ob sich darin jemand wiederfindet, es zumindest Erkenntnisgewinne gibt, das sei an dieser Stelle schwer in Zweifel gezogen. Bereits den Untertitel findet der Rezensent problematisch. Das Lautwerden des einen kreuz- und quergehenden Zeit seines jeweiligen Innehaltens. Zumal mit diesem Kreuz- und Quergehen auch Handkes poetologisches Prinzip benannt ist. Bartels schreibt, die Perspektiven wechseln bei ihm gern und ständig. Und das Gehen ist in vielen seiner Bücher oberstes Gebot. Vorher aber sind da noch ein angebissener Apfel am Wegrand, den es zu beobachten gilt. Zwei Raben, ein Fliegenschwarm oder ein einsames Bauwerk. Und natürlich lebt dieses Kreuz- und Quergehen von vielen Gedanken, die Handke dazwischen kommen, von einem Kreuz- und Querschreiben und Kreuz- und Querdenken. Sehr viel geradliniger ist da jener Text, den sich die Klimaaktivistin Luisa Neubauer beim Berliner Presseball auf den Leib geschneidert hat. In der Süddeutschen Zeitung berichtet Peter Laudenbach: Das schulterfreie schwarze Kleid ist auf Brusthöhe mit drei großen Buchstaben geschmückt. Hot. Auf Höhe der Taille folgt die nächste Parole. Hotter. Knapp unter Schritthöhe steht dann die eigentliche Botschaft. Dead. Heiß, heißer, am totesten. Für diese Botschaft zum Klimawandel konnten sich sogar die Kollegen von der Springer-Presse erwärmen. Laudenbach schreibt, das für sexistische Reize empfängliche Fachorgan Bild ist begeistert von der Abendkleidaktivistin und schwärmt, so haben sie Luisa Neubauer noch nie gesehen. Und weil es bei der Körperbetrachtung auf die kleinen Details ankommt, entgeht den Spezialisten auch nicht das zum Kleid passende Schultertattoo. 2024 1,6 Grad. So lässt sich die Bild Klimaprotest gerne gefallen. Damit aber genug von ungeschriebenen Büchern, unaufführbaren Stücken und Abendkleidern mit unbequemen Botschaften. Ab morgen geht es wieder um hässliche Krawatten, hässliche Ansichten und Superlative.
Das war die Kulturpresseschau von Florian Werner und es war Fazit, die Kultur vom Tage. Ich bin Marietta Schwarz, danke fürs Zuhören und eine angenehme Nacht.